Herzlichen Dank für die freundliche Einführung und auch herzlichen Dank für die Einladung, bei Ihnen im Kolleg heute sprechen zu dürfen. Ja, es geht weder um Gebeine noch um Karten. Es geht um etwas, was Sie hier im Kolleg, wie ich hoffe, mehr interessieren würde, um die Frage des mittelalterlichen Zukunftshorizontes. Dazu habe ich mir Traumvisionen ausgesucht, eine besondere Art von Traumvision. Aber bevor ich das jetzt hier erzähle, gehe ich medias in res. Ich möchte mit zwei Anekdoten beginnen aus der Karolingerzeit. Und in der Karolingerzeit, genauer in der Regierungszeit Ludwigs des Frommen, möchte ich mich jetzt auch mit meinem Vortrag bewegen. Für die nicht so Eingeweihten, die nicht Medievisten, also wir befinden uns da in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts, zwischen 814 und 840. Erste Anekdote. Während des Osterfestes des Jahres 837 erschien im Sternbild der Jungfrau ein Komet am Sternenhimmel. 25 Tage lang war er zu sehen. In dieser Zeit durchschritt er mehrere Sternbilder und legte schließlich im Zeichen des Stieres, wie es dann wörtlich heißt, den feurigen Leib mit dem langen Schweif nieder und streckte sich nach allen Seiten hin. Die Bewohner des Frankenreiches, die dieses Himmelsschauspiel beobachten konnten, und allen voran der Kaiser, waren sehr besorgt. Ludwig der Fromme ließ sogleich seine Berater zur Bedeutung dieses furchtbaren und traurigen Wunderzeichens befragen. Er befürchtete ein böses Omen, denn Zeichen wie diese pflegten schlimme Ereignisse anzukündigen. Veränderungen im Reich oder gar den Tod des Fürsten. Ein in der Sternenkunde bewanderter Höfling versuchte, wohl wieder bessere Einsicht, den Kaiser zu beruhigen. Er riet aus christlicher Skepsis zur Missachtung dieses Zeichens. Zitat: Ihr sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie sich die Heiden fürchten, so zitierte er den Propheten Jeremias. Einhard, ehemals Berater von Ludwigs verstorbenem Vater Karl, antwortete aus der Abgeschiedenheit seines Klosters Seligenthal mit weniger nüchternen Worten. Zitat: Die Alten waren so gut wie einig in ihrer Meinung, dass die merkwürdige und unerwartete Erscheinung von Sternen bedeute, dass unglückliche und traurige Dinge, eher denn gute und glückliche, die Menschen heimsuchen werden. Jeder, der bezeugte, den Stern gesehen zu haben, der kürzlich erschienen ist, berichtete, dass er furchterregend gewesen sei und seine Erscheinung gar nicht erfreulich, denn sein feuriger Glanz war bedrohlich. Ich glaube, dass dieser Stern passende Voraussagen über unsere Verdienste gegeben hat und ein nahendes Unheil ankündigt, das wir verdienen. Denn was tut es, ob den Menschen Gottes nahender Zorn durch einen Menschen, einen Engel oder einen Stern verkündet wird? Nur dies ist nötig, zu verstehen, dass die Erscheinung des Sterns nicht ohne Bedeutung war, sondern die Menschen ermahnte, Buße zu tun und das Erbarmen Gottes anzurufen, um künftige Gefahr abzuwenden. Zitat Ende. Was das Himmelszeichen zu bedeuten hatte, wusste Einhard nicht mit Sicherheit zu sagen. Vielleicht seien die Verwüstungen durch eine Wikingerflotte im darauffolgenden Sommer gemeint gewesen, vermutlich aber gar noch viel Schlimmeres, vielleicht das Ende der Welt. Ihm kam es einzig auf die Konsequenzen solcher Zeichen für das menschliche Handeln an, auf Buße und Besserung und darauf, das drohende Unheil durch Fasten, Gebete, durch Messstiftungen und Almosen abzuwenden. Solches ließ Ludwig auch unverzüglich veranlassen, mit Erfolg, denn in der folgenden Zeit verblieb sein Reich tatsächlich von schlimmen Ereignissen verschont und seine Jagd war auch sehr erfolgreich. Auch die zweite Anekdote berichtet uns Einhard. Als ihm von seinem Sekretär Radleik 828 die Reliquien der heiligen Märtyrer Marcellinus und Petrus in sein Kloster Seligenstadt überbracht wurden, erhielt er aus den Händen desselben auch eine Schrift mit 12 Kapiteln. Sie erhielt die Aufzeichnung dessen, was der Erzengel Gabriel einem blinden Mann in einem Traumgesicht geweissagt hatte. Und was dieser wiederum auf Befehl des Engels von Radleik aufzeichnen und seinem Herrn Einhard übermitteln lassen sollte. Einhard sollte dann das Protokoll dieses Traumgesichtes zu einem Buch ausarbeiten und es so rasch wie möglich dem Kaiser zukommen lassen. Dieser sollte sich das Geweissagte nicht nur vorlesen lassen, sondern die Mahnungen auch ausführen. Der genaue Ablauf dieser Vision ist ebenso wenig überliefert wie der Inhalt der vom Engel ausgesprochenen Botschaft. Bekannt ist lediglich, dass Ludwig die durch mehrere Wunder beglaubigte Botschaft missachtete, zu seinem großen Schaden. Mehr als 30 Jahre nach seinem Tode im Jahre 874 wurde dies wiederum durch ein Traumgesicht offenbar. Der eigene Sohn Ludwig der Deutsche sah den Vater in den Nöten des Jenseits und wurde ermahnt, jene durch Gebete von seinen Qualen zu erlösen. Das grausame Jenseitsschicksal habe den Kaiser ereilt, so sagt der Chronist aus Fulda, weil er neben vielem Lobenswerten und Gottgefälligem zugleich auch vieles wider das Gesetz Gottes habe geschehen lassen. Insbesondere habe er die Mahnungen des Erzengels Gabriel, die Einhard ihm hatte überbringen lassen, nicht befolgt. Soweit meine beiden Anekdoten. Sie handeln beide von Erwartungen in Bezug auf künftige Dinge. Und politisch sind sie in dem Sinne, dass die Vorhersagen nicht ein individuelles Einzelschicksal betreffen, sondern das Wohlergehen, also wie Visionen sonst im Mittelalter häufig, sondern das Wohlergehen des ganzen Reiches, beziehungsweise das seiner vornehmsten Repräsentanten. Nachrichten über solche zukunftsweisenden Zeichen, Gestirnskonstellationen, Seuchen, Hunger, Missernten oder andere Kalamitäten, aber auch Berichte über Visionen mit politischen Mahnungen häufen sich seit ca. 820 in unseren Texten. Der Blick in die Zukunft verdüsterte sich. Doch von welcher Zukunft sprechen die Texte eigentlich? Bei genauem Hinsehen haben wir es nämlich nicht mit der einen, sondern mit zweierlei Zukunft zu tun, der im Diesseits und der im Jenseits. Besonders auf die letzte der beiden, die eschatologische Zukunft, kam es im Mittelalter besonders an, denn auf das Leben im Jenseits zielte letztlich das menschliche Handeln. Und für die Menschen des 9. Jahrhunderts war das Jenseits auch nicht unbedingt eine ferne Zeit. Auch wenn der genaue Zeitpunkt nicht bekannt war, war man doch überzeugt, im letzten der vier Weltreiche zu leben. Mit dem Anbruch des jüngsten Tages war jederzeit zu rechnen. Was auf ihn folgte, das Endgericht und das ewige Leben in der Herrlichkeit des Paradieses oder in den Qualen der Hölle, das war keine unbekannte Größe, sondern der allerbekannteste Teil der prinzipiell endlichen menschlichen Geschichte. Denn seine Vorzeichen und auch die Abläufe waren durch die Prophetien des Neuen Testamentes, insbesondere durch die Apokalypse des Johannes, zuverlässig geweissagt worden. Größere Unsicherheit herrschte allerdings in Bezug auf das Schicksal der Einzelseele im Jenseits. Doch auch zu diesem Punkt gab es einschlägige Autoritäten, allen voran Julian von Toledo, spätes 7. Jahrhundert, in dessen Prognosticum Futuri Seculi alles, was die Heilige Schrift und die Kirchenväter hierzu boten, versammelt und systematisch geordnet war. Daneben Gregor den Großen, frühes 7. oder 6. spätes 6., frühes 7. Jahrhundert, der in seinen bekannten Dialogen, besonders im 4. Buch dieses Werkes, zur Klärung dieser wichtigen Zukunftsfrage eine Reihe von Jenseitsvisionen gesammelt hatte. Für viele Jahrhunderte formten gerade diese Werke die Vorstellung der Christen über Topografien und Existenzformen im Jenseits, besonders über die postmortalen Reinigungs- und Läuterungsorte, und sie erklärten auch die Voraussetzungen, unter denen sie schon in der Gegenwart prophetisch geschaut werden konnten. Im Gegensatz zur eschatologischen Zukunft war es um die Kenntnis der diesseitigen Zukunft, also jener unbestimmten Zeitspanne zwischen dem Jetzt und dem Weltende, weniger gut bestellt. Zwar hatte Gott in seinem Vorwissen die irdische Geschichte vorbestimmt, doch waren die Möglichkeiten ihrer Erkenntnis begrenzt. Immerhin war die Zukunft durch bestimmte Zeichen in der Gegenwart präfiguriert. Zu diesen Zeichen konnten eben außergewöhnliche Naturphänomene gehören, Botschaften, aber auch Botschaften, die in Träumen und Visionen offenbart wurden. Der Blick in die Zukunft entsprach gerade, was Visionen angeht, dann einem Blick in eine geistige Parallelwelt, die schon vorhanden, aber noch verhüllt war. In besonderen Momenten der Transgression dieser Sphären war sie punktuell erfahrbar. Hierzu, zu solchen Situationen der Transgression, gehörten Schlaf, besonders während einer Krankheit oder Todesnähe. Doch die Frage nach der richtigen und rechtmäßigen Deutung solcher zukunftsweisenden Zeichenträume, konnten ja immer alles Mögliche sein, Trugbilder oder aber auch echte Visionen. Also zur Frage nach dieser richtigen und auch rechtmäßigen Deutung gab es gerade in karolingischer Zeit, aber auch später Streit, das war umstritten. Auf dem weiten Feld der Divination gab es nämlich Abgrenzungskonflikte zwischen erlaubten Praktiken und solchen, die als heidnischer Aberglaube aus dem Kanon der anerkannten christlichen Heilsmittel ausgegrenzt wurden. Ein weiteres Problem betraf die Art der Beeinflussung der irdischen Zukunft. Beeinflussung der Zukunft war zwar auch nach christlichem Verständnis möglich und erlaubt, denn die göttliche Vorsehung hatte den Lauf der Dinge nicht bis ins Letzte festgelegt. Der Mensch besaß die Freiheit, sich zu bessern und Buße zu tun. Ja, das Einwirken auf das irdische Schicksal war, wenn die Zeichen sich aufdrängten, geradezu geboten. Wie die Beispiele ja zeigen, konnte die Missachtung zukunftsweisender Mahnungen oder göttlicher Strafen noch ärgere Strafen nach sich ziehen. Doch auch für die Maßnahmen der Zukunftsmanipulation galt dasselbe wie für die Praktiken der Zeichendeutung. Es galt, die richtigen Formen und Medien zu beachten. Richtig waren die Anrufung der Heiligen als Interzessoren im Jenseits, waren Gebete, Almosen und andere Bußleistungen, Wallfahrten, Prozessionen, Manipulationen von heiligen Objekten, wie die Reliquien. Kurz, diejenigen Praktiken, die unter kirchlicher Kontrolle stattfanden. Verurteilt wurde das, was sich außerhalb dieses Rahmens vollzog, ferner alle unheilstiftenden Formen der Schicksalsmanipulation, Wetterzauber, Totenbeschwörung, Vogel- und Eingeweideschau und was man sonst aus der heidnischen oder auch aus der bäuerlichen Tradition so kannte. Ich habe vom doppelten oder von der zweifachen Zukunft gesprochen. Diese Idee ist unserem modernen Denken ja, denke ich doch mal, fremd. Besonders die eschatologische Komponente des Ganzen, die dürfte für moderne westliche Beobachter zumindest, so sie überhaupt noch relevant ist, eher in den Bereich der privaten Glaubensdinge gehören. Doch im Mittelalter und in der gesamten Vormoderne ist auch die Religion politisch und ist die Endzeit damit eine religiöse und zugleich auch eine universale Kategorie und damit auch eine wichtige Dimension des politischen Handelns. Dies wird von der modernen Forschung, auch der medievistischen, gerne unterschätzt. Denn nach modernem Verständnis, das heißt seit dem 18. Jahrhundert, ist Zukunft in Westeuropa eine rein auf das Diesseits gerichtete Größe. Historische Zukunft hat Lucian Hölscher diese neue Form der diesseitigen Zukunft genannt. Zukunft wird nicht länger als präexistent angesehen, kommt nicht, wie Augustinus es noch dachte, schon als feste Form auf den Menschen zu. Vielmehr wurde die Idee von der Zukunft als eines leeren zeitlichen Raumes geboren, der sich mit beliebigen Ereignissen und Vorstellungen füllen ließ. Zukünftige Ereignisse werden als kontingent gedacht, das heißt, beginnen überhaupt erst in dem Moment zu existieren, in dem sie gegenwärtig werden. Zukunftsprognosen waren und sind dann also nicht an Transzendenz gebunden. Sie bedienen sich nicht länger solcher Medien, die dem Menschen Einblick in das göttliche Vorwissen gewähren, wie Träume und Visionen, sondern sie beruhen auf der Erforschung innerweltlicher Kausalitäten. Und sie befreiten sich vom sorgenvollen Blick ins Jenseits. Die irdische Zukunftserwartung und Gestaltung wurde hoffentlich jedenfalls nicht, an die Frage des Endschicksals gebunden. Man weiß ja nie, als damals die Twin Towers attackiert wurden, da gab es, glaube ich, ganz schreckliche apokalyptische Szenarien im Internet, aber ich gehe jetzt mal vom rationalen Teil der Gesellschaft aus. Die Diskrepanzen zwischen vormodernen und modernen Zukunftsvorstellungen haben dazu geführt, dass dem Mittelalter gerade von Seiten der Neuzeithistoriker ein echtes, in Anführungsstrichen, nämlich ein historisches Zukunftsverständnis in dem Sinne von Hölscher und ein entsprechendes Gestaltungsbewusstsein abgesprochen wurde. Da zukünftige Ereignisse als unverrückbare Tatsachen galten, waren menschliche Handlungsspielräume gering, konnte die Zukunft nicht oder nur in sehr geringem Ausmaß als Gegenstand menschlicher Vorsorge und Verantwortung wahrgenommen werden. So ungefähr hat das Lucian Hölscher auch formuliert. Die eschatologische Perspektive vernichtete, so Reinhard Koselleck, gleichsam die irdische Zukunft, denn ihr war alles irdische Handeln untergeordnet. Politisches Handeln erschöpfte sich, siehe das Beispiel Ludwigs des Frommen, in einem fatalen Kreislauf aus Sünde, prophezeiter Jenseitsstrafe und notwendiger Bußanstrengung. ich referiere jetzt hier erstmal Ansichten der Forschung, nicht meine eigenen. Und provozierend anders hat das jemand anders auch gesehen, nämlich Johannes Fried. Er hat in einem Buch, was vor einigen Jahren erschienen ist, Aufstieg aus dem Untergang, sozusagen die These verkündet, dass der endzeitliche Denkstil der Vormoderne ein wichtiger Motor von wissenschaftlichen, rechtlichen und politisch-sozialen Rationalisierungsleistungen war. Der Glaube an das Ende der Welt, das zeitlich ungewisse Ende der Welt, die stets durch neue Zeichen geschürte Naherwartung und die gebotene Wachsamkeit und auch die hieraus resultierenden Ängste hätten die Bereitschaft zur geistigen Durchdringung und zur politischen Gestaltung der eigenen Gegenwart nicht gelähmt, sondern im Gegenteil auf lange Sicht befördert. Hier kann es und soll es jetzt nicht darum gehen, zu diesen Großthesen eine grundsätzliche Stellungnahme abzugeben. Ich möchte lediglich einen Denk- und Deutungshorizont aufspannen, in den sich die folgenden Beobachtungen einordnen. Anhand einer recht überschaubaren Anzahl von Visionserzählungen der Karolingerzeit möchte ich dem Wechselspiel von Jenseitserwartungen und diesseitigen Handlungsspielräumen nachgehen. Die Beispiele stammen, wie ich ja auch schon gesagt habe, eben aus der Regierungszeit Ludwigs des Frommen, die ja in der Forschung lange und eigentlich immer noch als sehr krisenhaft wahrgenommen wurde und von den Zeitgenossen übrigens auch schon. Gattungsgeschichtlich stellen die karolingischen Visionen etwas Neues dar. Akteure und Rezipienten sind wohlbekannte Personen in der Zeitgeschichte und die Traumerzählungen zielen auch auf Ermahnungen in aktuellen politischen Fragen. Alle meine Beispiele führen auf die Reichenau, das bekannte Bodenseekloster in karolingischer Zeit, ein wichtiges politisches und kulturelles Zentrum im östlichen Frankenreich. Hier entstand eine der berühmtesten karolingischen Visionen, der Bericht von einer Jenseitsreise, die der Reichenauer Mönch und Schulmeister Wetti im Jahre seines Todes 824 erlebt und aufgezeichnet hatte. Zunächst zum Inhalt der Vision, der sehr langen Vision. Im Spätherbst 824 erkrankt Wetti, obwohl er erst mittleren Alters und anscheinend auch gesund ist, nach einer Mahlzeit plötzlich an Übelkeit und heftigen Schmerzen. Nachdem er 3 Tage in diesem Zustand verbracht hat, sucht ihn in der folgenden Nacht eine überwältigende Traumvision heim. Zunächst erscheint ihm ein finsteres Trugbild, der Teufel in Gestalt eines augenlosen Klerikers, der von einer Schar bewaffneter Dämonen begleitet ist. Sie beginnen damit, ihm eine Art Verlies zu bauen, in das er unter Foltern am nächsten Tage eingeschlossen werden soll. Doch zum Glück kommt eine Schar leuchtender Mönche herbeigeheilt zu seiner Rettung, die ihm noch verheißen, dass ihm etwas Lebensfrist bleibe und die auch die Dämonen vertreiben. Daraufhin erscheint auch noch ein purpurgekleideter Engel, auch der tröstet ihn und verheißt ihm, dass Gott Erbarmen mit ihm haben werde. Trotzdem Wetti erwacht voller Angst und bittet die bei ihm wachenden Brüder, für ihn zu beten und ihn zum Trost aus den Dialogen Gregors des Großen, dem schon erwähnten Klassiker der mittelalterlichen Visionsliteratur, vorzulesen. Kurz darauf, er ist wieder eingeschlafen, erscheint ihm in einem zweiten Traum der Engel erneut und führt den Kranken auf einem, wie es heißt, lieblichen Pfade durch verschiedene Jenseitsorte. Zunächst erblickt er einen imposanten Straf- und Reinigungsort, überragt von himmelhohen Marmorbergen und durchzogen von einem feurigen Fluss. Hier sieht er nach Ständen geordnet eine große Zahl von Sündern und die ihnen zugewiesenen Strafen. Unter den Sündern auch viele kürzlich erst verstorbene und ihm bekannte Personen. Er nennt sie aber nicht näher. Eine erste Gruppe stellen die Priester dar. Gemeinsam mit den Frauen, mit denen sie Unzucht begangen haben, stehen sie an Pfähle gebunden im Feuerfluss, wo sie alle 3 Tage an den Geschlechtsteilen gemartert werden. An einem zweiten Ort sieht er alsdann eine Schar von Mönchen, eingeschlossen in einen schaudererregenden, von Rauch und üblen Dämpfen umwehten Bau aus Holz und Stein, der wie eine Burg gefügt ist. Hier, so erfährt Wetti, büßten die Mönche für ihr offenbar verbreitetes Laster den unerlaubten Besitz. Einer von ihnen, der in seiner hölzernen Schatztruhe besonders viele Reichtümer angehäuft hatte, ist hier bis zum jüngsten Tag in eine Bleitruhe eingeschlossen. Auch ein Abt, der 10 Jahre zuvor verstorbene Abt Waldo von der Reichenau, befindet sich an diesem Ort. Auf einem hohen Berggipfel büßt er um Trost von ewigen Stürmen, Kälte und Regen für sein geistlich-weltliches Doppelleben als Abt, Bischof von Basel und Ratgeber am Hof Karls des Großen. Auf der anderen Seite desselben Berges ist ein Bischof namens Adalhelm zu sehen, den Waldo nach seinem Tode durch eine Vision hatte ermahnen lassen, dass er ihm durch Fürbittgebete in seiner Jenseitsnot zur Hilfe kommen möge. Doch der Bischof hatte das Traumbild als Trugbild abgetan, die Mahnung missachtet und hatte dieses Vergehen nun seinerseits zu büßen. An einem dritten Ort schaut Wetti das Schicksal der weltlichen Großen. Zuerst erscheint der ebenfalls 10 Jahre zuvor verstorbene Karl der Große. In strahlender Leiblichkeit verharrt er bewegungslos an seinem Platz, während ein Tier seine Geschlechtsteile zerfleischt. Am selben Ort ist auch ein Teufel zu sehen, der in seinen Händen unermessliche Reichtümer hält. Das seien jene Reichtümer, so sagt man Wetti, die Grafen, um die es hier geht, die sind aber nicht zu sehen. Diese Reichtümer, die die Grafen in ihrem Amt durch Raub und Unrecht den Armen abgepresst haben. Goldene und silberne Gefäße, Prunkgewänder und Pferde mit kostbarem Zaumzeug. Wie Wetti erfährt, erwarten sie hier die Ankunft ihrer unrechtmäßigen Besitzer, von denen einige bereits dem ewigen Gericht verfallen sind. Die letzte Station der Wanderung führt Wetti und den Engel vom Ort der Strafe ins Paradies, einem leuchtenden Bau aus goldenen und silbernen Bögen und Reliefschmuck, die Wohnung der Heiligen. Hier wird dem Wetti sein baldiger Tod verkündet, hier hat er nun Gelegenheit, selbst für seine eigenen Sünden die Fürsprache der Heiligen zu erflehen. Nacheinander betritt er die Wohnungen der heiligen Bischöfe, Märtyrer und Jungfrauen, die jeweils bei Gott für ihn interzedieren. Nachdem dieser, ohne selbst zu erscheinen, mit furchterregender Stimme Anklage gegen Wetti erhoben hat. Weil er es nämlich als Lehrer versäumt habe, seinen Schülern ein echtes Beispiel mönchischen Lebens und christlicher Gelehrsamkeit zu geben. Am Ende des Weges setzt der Engel, der bereits die einzelnen Etappen der Jenseitsreise erklärend und warnend kommentiert hat, zu einer langen Mahnrede an, in der er die schlimmsten Missstände im Reich aufzählt und zu deren Besserung aufruft. Zur Verkündung dieser Botschaft ist Wetti ausersehen. Offen und mit lauter Stimme soll er das Geschaute und Gehörte bekannt machen. Wetti erwacht in Todesängsten und besteht darauf, dem gesamten Konvent sofort von seiner Vision zu berichten. Dies halten die an seinem Bett wachenden Mönche für nicht nötig, denn sie glauben nicht an die unmittelbare Todesnähe Wettis und zweifeln damit offensichtlich auch die Glaubwürdigkeit der Vision an, denn der Tod war ihm ja geweissagt. Zweifeln tun auch der Abt und die Klosterälteren, die sich dann erst am folgenden Morgen und im Geheimen von Wetti unterrichten lassen. Doch wird sein Bericht auf sein Drängen hin dann doch noch aufgezeichnet auf Wachstafeln und tatsächlich verschlimmert sich kurz darauf sein eigener Zustand so, dass er am folgenden Abend stirbt. Im Folgenden möchte ich auf die politische Semiotik dieser Vision, auf ihre Figuren, Bilder, ihre Sprache und ihre Produzenten und Rezipienten eingehen und die Beobachtungen dann in ihrem historischen Kontext verorten. Zunächst zur Frage nach den Produzenten und Rezipienten und damit zur Frage nach der Verschriftung. Die Visio Wettini ist in 2 Fassungen überliefert. Eine erste kürzere Version in Prosa verfasste bald nach Wettis Tod der Reichenauer Exabt Heito, 836 gestorben. Er gehört zu der Gruppe von Klosterälteren, denen Wetti seinen Traum offenbart hat. Inwiefern er schon bei seiner Ausarbeitung kürzend, ergänzend, ordnend und deutend in die protokollartig notierte Ursprungserzählung eingreift, kann allenfalls gemutmaßt werden. Die Frage nach seinem Anteil am überlieferten Text betrifft besonders die Kommentare des Engels zu den Visionsbildern. Denn diese Kommentare sind ja der eigentliche oder der zumindest ganz explizite Teil oder Träger der moralisch-politischen Botschaft. Sind diese Kommentare Heitos Zutat oder sind sie schon von Wetti so vernommen worden? Eine 2. wesentlich umfangreichere Version in mehr als 950 Versen verfasste wenige Monate später der junge Reichenauer Mönch Walafried Strabo. Offenbar ohne Wissen, jedenfalls ohne die ausdrückliche Ermunterung durch den Abt oder den Schulmeister oder auch durch Heito, den Autor oder den Redaktor der vorgehenden Version. Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang in den für Klosterverhältnisse, wo eigentlich junge Mönche immer des Auftrags oder der Ermutigung bedürfen, schon allein aus hierarchischen Gründen. Gewidmet und zur Ansicht übersandt hat er sein Werk auch keinem Mönch, sondern, oder zumindest keinem der Mönche seines Klosters, sondern seinem früheren Lehrer Grimald, der mit Wetti verwandt war und nun Kaplan am Hof Kaiser Ludwigs des Frommen war. Zu diesem neuen Empfängerkreis passt auch der Wechsel in die höfische Form der Verserzählung. Auch inhaltlich setzt Wallerfried neue Akzente. Er versieht die Erzählung mit einer langen Einleitung zur Geschichte der Reichenau und ihrer Äbte. Auch Heito erhält hier eine ausführliche Würdigung und er gliedert den bei Heito noch kapitellos durchgeschriebenen Text in ausgewogene Einheiten, in denen Traumbilder und ausführlicher moralischer Kommentar rhythmisch abwechseln. Nicht Wallerfried aber, sondern Heito gilt als geistiger Vater der Reichenauer Visionsliteratur. Seine kürzere und schlichtere Version der Visio Vettini wurde wesentlich häufiger kopiert als das lange und anspruchsvolle Gedicht des Jüngeren. Zu Heito kurz, er war ab 806, ab 823 hat ihn dann eine schwere Krankheit an den Rand des Todes gebracht. Bis dahin hatte er aber schon im und außerhalb des Klosters eine ziemliche Karriere gemacht. Zuerst als Leiter der Klosterschule, dann war er in Personalunion Abt der Reichenau und Bischof von Basel und pflegte als solcher, wie auch schon seine Vorgänger, enge Beziehungen zum Königshof. Es ist aber umstritten, inwieweit er sich tatsächlich in seinem Kloster und seiner Diözese für die kaiserlichen Belange einsetzte. Vor allem geht es da im frühen 9. Jahrhundert um die Durchsetzung der Klosterreform, die Ludwig der Fromme und sein Berater Benedikt von Aniane ja ins Werk zu setzen begann. Das ist für die Frage nach der politischen Dimension dieser Vision nicht ganz unwichtig. Ich werde darauf aber zurückkommen, deute das hier nur mal eben an. Wie aus Wallerfrieds Gedicht hervorgeht, verstand Heito die schwere Krankheit als Mahnzeichen, das ihn dazu veranlasste, seine Ämter niederzulegen, um, wie es bei Wallerfried heißt, Zitat, aus Liebe zur irdischen Ehren nicht den Lohn, an dem er hing, zu verlieren. Fortan lebte er als einfacher Mönch auf der Reichenau und entwickelte als solcher offenbar ein starkes Interesse an Jenseitsvisionen. Neben der Visio Vettini wird er noch als Redaktor bzw. Auftraggeber mit zwei oder drei weiteren Reichenauer Visionserzählungen in Verbindung gebracht. Die wichtigsten davon sind die dritte ist nicht ganz klar. Ich nenne hier die Visio Cujusdam Paupercula Mulieris, das Traumgesicht einer einfachen Frau oder einer armen Frau aus Laum und die sogenannte Vision des Mönches Rothka. Deren Provenienz ist über, also woher dieser, nee, doch nicht, Entschuldigung, diese Vision verweist eben auch auf die Reichenau. Das weiß man daher, dass die Namen, die in diesen Visionen fallen, sich fast alle im Reichenauer Verbrüderungsbuch wiederfinden. Deswegen konnte man diese Visionen zuordnen. Beide Texte sind wesentlich kürzer als die Visio Vettini, aber ähnlich strukturiert. Es handelt sich ebenfalls um Jenseitsreisen. Die Arme, die Paupercula, wird in einem Moment der Ekstase an einen Ort versetzt, wo sie die Ruhestatt der Heiligen und die Strafe der Missetäter erblicken konnte, wie es heißt. Geführt von einem Mönch begegnet sie einer Reihe von Verstorbenen höchsten Ranges, die dort ihre Strafen verbüßen. Allen voran Karl der Große, dann Irmingard, die Gattin Ludwigs des Frommen, und dessen Schwiegersohn, den Grafen Bego von Paris. Am Ende des Weges gelangt sie an die Mauern des Paradieses, in die mit goldenen Lettern der Name von Kaiser Ludwig selbst sowie von seinem Neffen König Bernhard von Italien eingeschrieben findet. Bernhard von Italien ist jemand, darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen, dessen Tod Ludwig der Fromme verschuldet hat. Während die Lettern von Bernhards Namen leuchten, sind diejenigen Ludwigs verblasst und kaum zu lesen. Ein Hinweis auf das Verblassen seines Ansehens nach dem gewaltsamen Tode Bernhards. Der Mönch Rutger wird ähnlich wie Wetti von seinem Krankenlager aus auf einen lieblichen Pfad geführt. Auch ihm zeigt ein Engel verschiedene Jenseitsorte, wo ihn mal mehr, mal weniger strahlenden Häusern eine Schar von Heiligen, und den Heiligen findet sich diesmal Karl der Große, und das noch vor der Kanonisation, das war ja erst viel später. Also unter den Heiligen diesmal Karl, aber auf der anderen Seite eine Schar von Geistlichen und Laien. Letztere werden von einem Teufel abwechselnd mit Feuer und kochendem Wasser aus einem riesigen Kessel übergossen. Unter den Gemarterten erkennt Rodger auch drei noch lebende Mitbrüder. Strukturell und inhaltlich zeigen diese drei Reichenauer Visionen viele Parallelen und auch überlieferungsgeschichtlich sind Zusammenhänge nachweisbar. So sind gerade die ersten beiden Visionen, die Visio Vettini und die Visio von der armen Frau, häufig gemeinsam überliefert. Außerdem gab es, wie wir wissen, auf der Reichenau auch so etwas wie ein offizielles Traumbuch, einen Kodex, in dem beide Fassungen der Visio Vettini mit weiteren klassischen Visionstexten zusammengefügt waren, darunter auch die schon genannten, das Prognosticum Futuri Seculi von Julian von Toledo und der unvermeidliche Gregor mit seinen Dialogen. Die Reichenau gilt deshalb im 9. Jahrhundert als wichtiges Labor für die Produktion, Sammlung und Bearbeitung von Visionsliteratur. Als Dream Factory, als Traumfabrik hat sie Paul Edward Dutton mal bezeichnet. Ich komme jetzt zur politischen Semiotik und zum historischen Kontext dieser Visionen. Ich habe das ein bisschen zusammengefügt. Auffallend in den Visionen Vettis und Rodgers ist ja die klare toposoziale Ordnung. Die Sündergruppen sind nach Stand und Verdienst geordnet, bei Vetti sogar in einer zunächst auf- und dann absteigenden Hierarchie, Kleriker, Mönche, Abt, Bischof, Kaiser, Grafen. Die Strafen spiegeln die Vergehen, wobei in der Regel jeweils nur ein Laster ins Bild gesetzt wird. Am häufigsten wird Unkeuschheit thematisiert bei Priestern und beim Kaiser und Habgier bei den Mönchen und den Grafen. Besonders drastisch fällt die Bestrafung des Grafen Bego von Paris aus. In der Vision der armen Frau bekommt er von zwei Dämonen kochendes Gold eingeflößt. Weil er zu Lebzeiten beim Anhäufen von Schätzen unersättlich gewesen sei, dürfe er sich nun im Jenseits satt trinken. Dem Stand und Verdienst entsprechen auch die den Gruppen zugewiesenen Orte. Die Kleriker versunken im Feuersumpf der Sünde, Abt und Bischof einsam auf dem Gipfel ihres hohen Amtes, den Stürmen der Welt schutzlos ausgesetzt, die Mönche eingeschlossen im Schutzwall ihrer zweifelhaften Behausung, die mehr Burg als Kloster ist und von der es heißt, sie sei ohne Ordnung zusammengefügt. Und das andere hat ja schon erzählt, rußgeschwärzt, hässlich, von Rauch umweht. Auch Abt Waldo, der ja zuerst in dieser Vision auf einem Berg zu sehen war, ist nochmal an einem anderen Ort zu sehen. Es gab ja eine zweite Vision über ihn, in der er dem Bischof angefleht hat, Gebetshilfe für ihn zu leisten. In dieser ersten Vision, die ist auch hier wiedergegeben, sitzt er auch in einem Haus, in einer schmutzigen Hütte, muss man aber eher sagen, dass er zu seiner Verzweiflung auch noch mit zwei Grafen teilen muss. Die Grafen baden neben dieser Hütte in einer Therme und verpesten mit giftigem Dampf nicht nur die Wohnung des Abtes, sondern auch vertreiben auch die Bauern, die ringsum wohnen. Offenbar gibt es die im Jenseits jetzt doch auch. Die Bauern werden von diesem giftigen Dampf auch aus ihren Häusern vertrieben. Die Vorstellung von einem räumlich und architektonisch geordneten Jenseits ist Tradition. Sie findet sich schon bei Gregor dem Großen, wo es dazu heißt, Zitat, dass man sich durch die Art seiner Werke auf Erden im Jenseits eine Wohnung baue, je nach Verdienst. Die baulichen und topografischen Details in der Visio Vettini weisen aber über das Individualschicksal hinaus. Sie sind das Abbild einer gestörten Gesellschaftsordnung. Spiegel realer sozialer und politischer Missstände ihrer Zeit. Das wird in den hier untersuchten Visionen auch ganz deutlich gemacht. Auffallend ist, dass es hier nicht bei symbolischen Andeutungen bleibt. Also es stehen nicht die Bilder für sich, das bietet ja auch immer die Möglichkeit, Botschaften, die vielleicht gefährlich sein könnten, zu verschleiern, sondern die Bedeutung der Bilder wird durch die Seelenführer, die beiden Engel oder den Mönch, ganz ausführlich und deutlich kommentiert. Deutlich zumindest für die, die mit dem aktuellen politischen Diskurs vertraut waren. Am ausführlichsten fallen die Bemerkungen zur Situation der Geistlichkeit aus. Allen geistlichen Ständen, den Mönchen, den Äbten und den Weltgeistlichen, wird neben Habgier und Unzucht eine allzu starke Verstrickung in weltliche Dinge vorgeworfen. Die Mönche werden besonders zur Abkehr von Kleiderprunk, Völlerei, Hochmut und Scheinheiligkeit ermahnt, was im Kern nichts anderes bedeutet als eine Rückkehr zu den Vorschriften der Benediktsregel beziehungsweise zu denjenigen Ordnungsvorschriften, die die Kirchenreformer um Ludwig den Frommen und seinen Berater Benedikt von Aniane im Namen des Benedikt von Nursia seit 816/17 für das gesamte Reich verbindlich zu machen versuchten. In dieser Richtung wird auch Wetti selbst getadelt. Als Lehrer der, wie es heißt, nichtsnutzigen und frivolen Jugend sei er seiner Aufgabe nicht gerecht geworden und habe seine Schüler durch verderbte Lehren und ein schlechtes Tugendbeispiel in die Irre geführt und ihre Sitten verdorben. Womit nicht nur auf den Umstand angespielt wird, dass Wetti, obwohl schon Mönch, in seiner Jugend selbst einige Jahre am Hof verbracht hatte. Und für die Ideale der weltlichen Jugend natürlich jetzt mehr Verständnis aufbrachte, als die strengen Ideale der Mönchsreform zuließen. Doch die Kritik zielt über Persönliches hinaus auch auf ein Schulwesen, das zu den vielgerühmten Leistungen Karls des Großen gehörte und das auch, für das auch die Reichenau berühmt war. Karl hatte die Klosterschulen zum Zentrum seiner Bildungs- und Schriftreform gemacht. Hier sollten nicht nur angehende Mönche, sondern auch weltliches Führungspersonal ausgebildet werden. Ebenso sollten Mönche als königliche Berater und Verwaltungshelfer zumindest phasenweise Aufgaben am Hof wahrnehmen. Gegen diese Durchlässigkeit der Lebensformen setzten Ludwig und seine Berater die ihre Vorstellung von einer klaren Trennung zwischen geistlichen und weltlichen Lebensformen. Bindungen der Klöster an die Laienwelt sollten gekappt bzw. auf ein Mindestmaß reduziert werden, das Kloster zu einer eigenen, innerlich zusammengeschlossenen, nach außen aber abgegrenzten Lebenswelt geformt werden. Dass die gewünschte Entflechtung von Kloster und Welt auch 8 Jahre nach dem entscheidenden Reformkonzilien noch längst nicht überall ins Werk gesetzt war, eben darauf verweist in der Vision das burgähnliche, ungeordnete Haus der Mönche, das ebenso von den Dünsten der Welt umweht wird wie die Hütte des Abtes Waldo. Seine unselige Wohngemeinschaft mit den beiden Grafen ist ein weiteres einprägsames Bild für die Verlockungen, die von der ganz auf irdischen Genuss bedachten Lebensweise des weltlichen Adels auf die Geistlichen ausgingen, zumindest auf diejenigen, die von Amts wegen einen engen Kontakt zur Laienwelt pflegten, pflegen mussten oder pflegen durften. Ein stärker an mönchischen Lebensformen ausgerichtetes Verhalten wird auch dem von Unzucht, Hab, Ruhm und Genusssucht infizierten Weltklerus empfohlen. Der Engel gibt da auch eine ausführliche Predigt und am Ende heißt es dann zusammenfassend, ich zitiere, auf den Gewinn von Seelen sind sie nicht bedacht. Und so geschieht es, dass sie weder für sich noch für andere Fürsprecher sein können. Der Welt, die an Pest und Hunger litt, hätten sie durch ihre Gebete zu Hilfe kommen können, hätten sie ihr Gewinnstreben mit ganzer Kraft Gott zugewandt. Zitat Ende. In dieser Mahnung steckt zunächst ein weiterer Verweis auf ein kirchenreformerisches Ziel Ludwigs und Benedikts, parallel zur Reform des Mönchtums auch die Reform des Weltklerus und ihre Verpflichtung auf eine Regel und damit auf eine einheitliche Lebensform. Hier wird aber zweitens auch auf ein aktuelles Ereignis angespielt, auf die Kalamitäten des Jahres 823, als eine verheerende Vieh- und Menschenseuche im Reich gewütet und Befürchtungen auf das nahe Weltende geweckt hatte. Ich vermute, dass auch das die Krankheit war, an der die Heito befallen hat und die ihn dann dazu gebracht hat, von seinen Ämtern sich zurückzuziehen. Auch der Engel nährt diese Furcht vor dem Weltende, als er Wetti belehrt, die Seuche sei eine Strafe Gottes für die allzu großen Sünden der Gegenwart und ein sicheres Zeichen für das baldige Ende der Welt. Von den Geistlichen zu den Laien, die weitaus weniger ausführlich behandelt werden und auch die Kritik an den Laien ist weniger ausführlich und differenziert. Nichtsdestotrotz erscheint ein ganz prominenter Laie in Wettis Jenseitsvision Karl der Große. Um dessen spezielle Sünden geht es hier und um die der wichtigsten Herrschaftsagenten der Weltlichen, nämlich der Grafen. Die Kritik an Karl ist deutlich und eindeutig, sie bezieht sich aber, was immer gerne übersehen wird, eben nicht auf seine politischen Verdienste, die ja ausdrücklich gewürdigt werden. Recht und Gerechtigkeit habe er gefördert, im Dienste des Herrn den Glauben gestärkt und die Armen beschützt und deswegen sei sein Leib auch unversehrt. Doch habe er, jetzt zitiere ich, durch schändliche Wollust die guten Taten besudelt und geglaubt, es tilge die Menge des Guten die Lüste. Deshalb gedachte er so, in gewohnter Sünde zu leben bis an sein Ende. Zitat Ende. So war er Fried. Doch, und auch das wird deutlich, handelt es sich bei Karls Hang zur Unzucht keineswegs um ein privates Laster. Im Sinne der neuen Herrschaftsordnung, des neuen Herrschaftsverständnisses von Ludwig dem Frommen, ist die sittliche Moral des Herrschers eben keine lässliche Privatangelegenheit, sondern eine gesellschaftlich relevante und für das Wohl des Reiches bedeutsame Angelegenheit. Immerhin, Karls Hang zu den Leidenschaften des Leibes führe nicht zu ewiger Verdammnis, wie der Engel versichert, und in der Vision der armen Frau ist er durch diese sieben Almosenspeisungen, die sieben Armenspeisungen, die sein Sohn gewährt hat, auch schon so gut wie erlöst und in der Vision Rotgers gar schon unter die Heiligen aufgenommen. Härter trifft es die Grafen, sie, die doch eigentlich im Namen des Kaisers für Ordnung und Gerechtigkeit und für den Schutz der Armen zu sorgen hätten, bereicherten sich dadurch, dass sie sich Urteile bezahlen ließen und so auf Kosten der Besitzlosen ihre schändlichen Reichtümer aufhäuften. Das Ganze wird mit dem Teufelspakt verglichen und der Lohn, den sie sich im irdischen Leben holen, den werden sie im Jenseits sich nicht mehr abholen können. Ich breche dann hier die Übersicht über die Bilder der Vision ab, obwohl sich leicht noch weitere aktuelle politische Bezüge aufzeigen ließen. Doch das bisher Gesagte dürfte ausreichen, um zu zeigen, dass die Reichenauer Visionen eine klare politische Sprache sprechen. Eine Sprache erstens im Sinne der vom Kaiser geforderten Reformen des geistlichen Lebens. Ihre strengen, am benediktinischen Ideal ausgerichteten Formen sollten nicht nur für Mönche selbst, sondern mit spezifischen Abschwächungen auch für den Weltklerus und selbst für die Laien verbindlich werden. Das Gebot der Abkehr von Unzucht und Habgier wird ja durchgehend für alle Stände ausgesprochen. Zweitens, eine politische Sprache im Sinne zumindest einer Teilkritik an der Regierung Karls des Großen, die allerdings, wenn man genau hinschaut, über den Vorwurf der Wollust weit hinausreicht, denn die kritisierten Formen des Klosterlebens waren immerhin ein Produkt seiner Herrschaft, wenngleich ich mir nicht sicher bin, ob man das damals wirklich so wahrgenommen hat. Strukturelle Probleme von Herrschaft werden ja von mittelalterlichen Zeitgenossen meistens als solche gar nicht erfasst und werden deshalb auch nicht der höchsten Instanz zugeschrieben, sondern den lokalen Institutionen und Herrschaftsagenten, die da einfach nicht dafür sorgen, dass es vor Ort richtig geht. Das sieht man ja auch am Beispiel der Grafen, die hier ganz scharf kritisiert werden. Eine politische Sprache drittens im Sinne eines allgemeinen politischen Krisenbewusstseins. Dass das Reich sich in Unordnung befand, wurde nicht erst im Moment der großen endzeitlich gedeuteten Seuche von 823 wahrgenommen. Sie bildete lediglich den Endpunkt einer Entwicklung, die mit Konflikten und Rivalitäten innerhalb der königlichen Familie begann. Der Ausgangspunkt war die Reichs- und Thronfolgeordnung Ludwigs von 817, die die Ansprüche einer ganzen Reihe von Nachkommen zurückstufte oder überging. Unter den Aufbegehrenden befand sich Ludwigs Neffe Bernhard, König von Italien, der an den Folgen des von ihm angezettelten Aufstandes starb. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, er zum Tode verurteilt, zur Blendung begnadigt, aber dann ist er doch an den Folgen gestorben. Um diese Geschichte ging es auch im Wesentlichen in der Vision der armen Frau. Für diese Schuld leistete der Kaiser auf einer Reichsversammlung in Attini 822 öffentlich Buße. Ein damals unerhörter Vorgang, aber einer, der sich später sogar noch mal wiederholen sollte. Dieser Akt ritueller Selbstdemütigung unterstreicht den eigentümlichen, auf die strenge Befolgung der christlichen Lehre und die stete Bereitschaft zur Buße und Besserung gerichteten Charakter von Ludwigs Herrschaft. Maike de Jong hat ihn auf die Formel vom Penitential State gebracht. Ein Staat, in dem Macht und Identität in vornehmlich religiösen Begriffen gedacht wurden und die Sorge um das Seelenheil die Wahrnehmung und Bewältigung des politischen Alltags lenkten. Doch eine klare politische Sprache also, doch was will sie uns eigentlich sagen? Wer spricht hier zu wem in welchem Interesse? Maike de Jong hat überzeugend dargelegt, dass die Visionserzählungen aus der Zeit Ludwigs des Frommen nicht, wie andernorts behauptet, in erster Linie Kritik an einem widerständigen Herrscher üben wollten, dem die Macht zusehends zu entgleiten drohte. Das ist von anderer Seite, unter anderem von Paul Edward Dutton, den ich schon nannte, so gedeutet worden. Vielmehr, so de Jong, stehen sie im Einklang mit den politischen Zielen und den politischen Mitteln des Kaisers. Wenn hier Kritik formuliert wird, dann eine solche, die so oder so ähnlich auch am Hof selbst hätte formuliert werden können. Nicht zufällig ist ja auch der Hofkaplan Grimald, der erste Empfänger von Wallafrieds Visionsgedicht. Nicht ohne Grund wird Wallafried 4 Jahre später als Erzieher von Ludwigs jüngstem Sohn Karl selbst an den Hof berufen. Doch dass Wallafried seine glanzvolle Bearbeitung von Haitos Vorlage offenbar ohne Wissen oder jedenfalls ohne ausdrückliche Ermutigung aus dem Kloster anfertigte, lässt Zweifel darüber aufkommen, ob hier tatsächlich ein allgemeines Einverständnis zwischen dem Visionär, den Bearbeitern seines Textes und der Abtei als Gemeinschaft bestanden hat. Man denke auch an die Anzeichen von Widerstand bei der Erstaufzeichnung der Vision. Ob und wenn ja, inwieweit man sich auf der Reichenau, die ja noch in den älteren Traditionen als weltoffenes Kloster lebte, um die Durchsetzung der verordneten Klosterreform bemühte, ist in der Forschung umstritten. Dies gilt besonders für die Person Haitos, den man da nicht so richtig einordnen kann. Sein Rückzug von den Ämtern 823 könnte ein Indiz dafür sein, dass er sich möglicherweise bekehrt, gebessert, gewandelt hat. Sicher ist das aber nicht. Einiges spricht dafür, dass Wettis Traumgesicht nicht als Versuch verstanden werden darf, mittels einer instrumentalisierten Traumbotschaft politische Propaganda zu machen. Für Ludwig oder, wie andere meinen, auch gegen Ludwig. Ich meine, dass sich in dieser Vision eine durchaus als qualvoll empfundene geistige Auseinandersetzung mit den widerstreitenden Ideen und Forderungen seiner Zeit spiegelt. Im Angesicht des Todes spürt Wetti in aller Schärfe die Spannung zwischen dem neuen und dem alten Mönchsideal, dem er ja selbst sein ganzes Leben lang angehangen hatte. Vielleicht verspürte er sogar den Impuls zu einem Wandel. Auch ihn trieb letztlich die Sorge um seinen Seelenheil zur Verkündigung und zur Besserung, was ihm dann allerdings nicht mehr vergönnt war. Wie weit die anderen ihm hierin zu folgen bereit waren, ist im Einzelnen selbstverständlich nicht zu ermessen. Doch dass seine Visionen ebenso wie die Visionen anderer, zum Teil ganz unbedeutender Personen, das dürfte auch kein Zufall sein, dass solche Visionen aufgezeichnet, immer wieder abgeschrieben, in Verse gesetzt und an höchste Stellen weitergeleitet wurden, ist ein Anzeichen für die zunehmende politische Bedeutung visionärer Prognostik. Sie tritt aus dem klösterlichen Milieu heraus und verschafft sich neue Themen und Leser, bedient sich neuer Denk- und Sprachstile und scheut auch nicht die zielgerichtete Vermittlung handfester Interessen. Auch in anderen Gattungen, in Annalen und Briefen oder auch die anderen Gattungen, füllen sich im 9. Jahrhundert mit Berichten von zukunftsweisenden Zeichen. Meine einleitenden Beispiele sind ja ein Zeugnis hierfür. Was auch ein Beleg dafür ist, dass die meist monastischen Autoren, vielleicht nicht zuletzt dank ihrer zunehmenden Erfahrungen außerhalb des Klosters, von der alleinigen Sorge um ihr eigenes Seelenheil abrückten und das Heil der gegenwärtigen Gesellschaft mit in den Blick nahmen. Ich danke Ihnen. Thank you.